Ich möchte uns den Predigttext für die heutige Predigt lesen. Den finden wir am Ende der Bibel in der Offenbarung im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und es wäre doch schön, wenn die, denen es möglich ist, aufstehen als Zeichen der Ehrfurcht und des Respekts vor unserem Gott und seinem Wort. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid und kein Geschrei und auch kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greuel befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Herr Jesus Christus, hab Dank für den Morgen, den du uns schenkst und für die Möglichkeit, dein Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass er uns die Herzen und die Ohren öffnet für dein Wort. Bitte lass uns nicht leer nach Hause gehen, sondern erfüll du deine Verheißung, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Bitte lass es wirksam werden an uns, dass es unser Leben verändert, dass es uns aufrichtet, uns überführt, uns ermahnt und tröstet. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bitte setzt euch. Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag, je nach Betrachtungswinkel und je nach Schwerpunktsetzung. Eben wie der Reini schon gesagt hat, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, heute ist der letzte Sonntag des alten Jahres. Nächsten Sonntag, am ersten Advent, beginnt das neue Jahr, nicht das kalendarische, aber das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr nimmt uns mit hinein in die gesamte Heilsgeschichte Gottes. Es beginnt mit der Adventszeit, die wir dieses Jahr auch in besonderer Weise begehen wollen. Also dieses Jahr dürft ihr auch Advent erleben. Thomas und ich haben geschaut, dass wir Texte wählen, die passend sind, um den Advent auch zu beleuchten von der Bibel her. Was bedeutet Advent, Ankunft? Und das ist der Anfang und dann die Geburt Jesu und dann die ganzen Stationen bis zum Höhepunkt des Kirchenjahres, nämlich Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und dann geht das Kirchenjahr weiter und eben es endet heute an diesem Sonntag mit der Perspektive auf den Tod und mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Und ich möchte heute Morgen den Schwerpunkt setzen auf die Ewigkeit. Natürlich, der Tod gehört dazu. Das ist ja der letzte Feind und die letzte Tür, durch die jeder hindurch muss, um vor Gott zu landen. Und für uns Christen ist es auch der letzte Feind, den wir überwinden werden, aber durch den wir hindurch müssen, ehe wir in der Ewigkeit sind. Und bei Ewigkeit, ich weiß gar nicht, was für euch das ausmacht, dieser Begriff. Ob das für euch so was Abstraktes ist, was Frommes, ja, das kennt man ja eben ewig, Gott ist ewig, die Ewigkeit. Oder ob da Inhalt dahinter ist, ob wir Vorstellungen haben, die wir damit verknüpfen. Und ich meine, wir haben alle irgendwelche Vorstellungen, die wir damit verknüpfen. Und sei es nur die skurrile Vorstellung aus der Philadelphia-Werbung: Himmel, das ist weiche Wolken, weiße Engelchen mit Flügeln, die flauschig sind und die Harfen spielen. Und wo es himmlisch zarten Frischkäse gibt. Ich meine, das prägt uns ja, oder? Ich meine, viele Leute denken so: Ja, nach dem Tod, dann bin ich bei Gott, da bin ich in den Wolken, dann bin ich ein Engelchen. Also ich kenne zumindest einige Leute, die diese Vorstellung haben und die das tatsächlich auch meinen, so ist Himmel. Oder auch Leute, die einem das um die Ohren hauen und sagen, was will ich denn mit dem christlichen Glauben? Das ist doch langweilig. Ich will doch nicht die ganze Zeit klassische Musik hören nach dem Tod. Dann gehe ich lieber in die Hölle, da ist wenigstens Party. Also das ist ja nicht meine Meinung, sondern das könnt ihr durchaus hören in Gesprächen mit Menschen. Und dann tut es doch gut, einen Blick in die Heilige Schrift zu werfen und zu schauen, was heißt Ewigkeit? Und dafür möchte ich mit uns diesen Text anschauen, Offenbarung 21. Da heißt es am Anfang dieses Kapitels, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Also hier haben wir schon mal die erste Korrektur. Es ist nicht wie in der Philadelphia-Werbung. Es wird keinen streichzarten Käse geben, keine putzigen Engelchen und keine goldenen Harfen und wir spazieren auf Wolken, barfuß und in weißen, langen, wallenden Gewändern. Weil der alte Himmel und die alte Erde existieren nicht mehr. Es ist ja auch ein Irrtum des Kommunismus gewesen, als sie ihren ersten Kosmonauten ins All geschossen haben, der gesagt haben soll, also das hat er gar nicht gesagt, das wurde ihm dann von der Presse in den Mund gelegt, weil Juri Gagarin war überzeugter orthodoxer Christ, aber das konnte man zu Ostzeiten natürlich nicht sagen. Also hat man ihm die Worte in den Mund gelegt, ja, ich war im Weltraum, ich habe keinen Gott gesehen, also gibt es keinen. Also wo wir sagen müssen, das stimmt ja nicht. Weil Gott ist eben, er ist in der Ewigkeit und auch wir gehen nicht in den Himmel. Wir steigen nicht in eine Rakete und dann schweben wir im Weltall rum oder so à la Star Wars in einer weit, weit entfernten Galaxis, nichts da. Sondern wir sind in einer anderen, in einer neuen Welt. Die alte Welt existiert dann nicht mehr. Alles, was wir kennen, hört auf. Wir haben hier nur Bilder und Schatten. Der Hebräerbrief spricht davon, dass diese Welt ein Schatten von dem ist, was kommen wird. Also alles, was wir hier erleben, ist nur ein Schatten. Und das Echte, das, was alles übertrifft und überragt, das kommt noch. Also das müssen wir festhalten, dass das die biblische Wahrheit ist. Der alte Himmel und die alte Erde werden vergehen. Und für alle, die gerne ans Meer fahren, es tut mir leid, es steht da, und das Meer war nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür einen gewissen Ersatz im Himmel gibt. Kann ich dir nicht sagen, sagt die Bibel nicht. Aber vielleicht kannst du dann keine Strandurlaube mehr machen. Aber das Tolle ist, das brauchst du auch nicht mehr, weil auch der Strandurlaub ist nur ein Schatten von der Schönheit des allmächtigen Gottes, in dessen Gegenwart wir dann sein dürfen. Also wirst du das Meer dann nicht vermissen. Das kann ich dir zusagen zumindest. Ja? Du musst dich da also nicht grämen und sagen, ich will nicht in den Himmel, weil da gibt es kein Meer mehr. Also hier passiert etwas völlig radikal anderes. Und auch in anderen Texten, sowohl in der Offenbarung selber als auch in anderen prophetischen Schriften, sehen wir, dass das Ende der Welt, also die Welt, in der wir leben, die ist nicht ewig, sondern die hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und das Ende der Welt passiert parallel zum Anfang der Welt. Wenn ihr euch mal die Texte anschaut, die davon sprechen, was da passiert, dass zum Beispiel Johannes das Bild verwendet, dass die Himmel zusammengerollt wurden wie eine Buchrolle. Und es ist ganz spannend, wenn du daneben die Schöpfungsgeschichte legst, dann siehst du nämlich, dass die Abwicklung der Welt genau parallel passiert zur Erschaffung der Welt. Also Gott wickelt die Schöpfung im wahrsten Sinne des Wortes ab. Er ist dann sozusagen der Insolvenzverwalter. Und all das, was aufgebaut wurde, baut er wieder ab. Mit dem Ziel, etwas Neues zu bringen, etwas ganz anderes, etwas, was alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es wird Parallelitäten geben, sonst würde Johannes ja nicht davon sprechen, dass es Himmel und Erde sind. Sonst hätte er ja einfach sagen können, neue Schöpfung. Nein, also es gibt Ähnlichkeiten. So wie wir auch, wenn wir auferstehen, in der Auferstehung einen Körper bekommen, der Ähnlichkeiten hat mit unserem jetzigen Sein. Wir werden uns wiedererkennen. Warum? Ja, ganz einfach, weil Gott uns mit unserem Körper geschaffen hat. Wir sind keine Geistwesen, so nach dem Motto, das Wichtige ist die Seele, der Körper ist nebensächlich. Das ist griechische, philosophisches Denken. Die sogar davon ausgehen, dass die Seele im Körper eingesperrt ist und der Tod befreit sie endlich. Aber christliches Denken ist das, was wir lesen im ersten und zweiten Kapitel der Bibel. Und Gott, der Herr, schuf den Menschen, aus Erde vom Acker formte er ihn, ihm zum Bilde und blies ihn den Odem des Lebens ein. Das heißt, wir sind mit unserer Körperlichkeit Ebenbild Gottes. Das gehört zu uns dazu. Du bist nicht einfach ein Funke Geist, der in einem Körper eingesperrt ist. sondern dein Körper ist Teil deines Selbst und deswegen kriegst du einen neuen Körper und der ist Teil einer neuen Schöpfung, die Ähnlichkeit hat mit dem alten, aber doch ganz anders ist. Und dann passiert was ganz Gewaltiges, da sagt der Johannes, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein oder seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wenn man das im ersten Moment liest, ist man vielleicht ein bisschen irritiert. Wie jetzt? Das neue Jerusalem, also fällt da eine Stadt vom Himmel, wird die so an Schnüren runtergelassen, so aller Fertigbauweise, plopp, dann steht sie dort, wo sie hingehört. Und warum ist die geschmückt wie eine Braut? Eine Stadt ist doch nicht geschmückt wie eine Braut, das ist doch ein völlig anderes Bild. Aber das macht uns deutlich, um was es hier geht. Johannes spricht nicht von einer echten Stadt. Manche Leute auch in der Geschichte der christlichen Kirche haben das falsch verstanden. Die waren der Meinung, ja, da kommt eine Stadt vom Himmel. Aber das sind Bilder für die Gemeinde. Paulus sagt, wenn ihr euch erinnert an den Einsetzungsgottesdienst von Thomas Kasper, den Text, über den Peter Schneeberger gepredigt hat, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gerade im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon, der Grundstein ist Jesus Christus und darauf wird die Gemeinde gebaut. Also der Bau, Petrus spricht davon, wir sind lebendige Steine, mit denen Gott baut. Also wir sind das neue Jerusalem, das ist die Gemeinde Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, weil wir sind Gottes Bau, wir sind Gottes Tempel, weil Jerusalem ist auch nur ein Bild für Zion und für die Gegenwart Gottes, für den Tempel. Ganz oft spricht die Bibel gar nicht unbedingt von der Gegenwart Gottes direkt oder vom Tempel Gottes, sondern sie spricht von Zion. Auch in den Psalmen, das heißt, lasst uns zu Zion gehen, dann heißt es so viel wie, lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Da geht es nicht um einen physischen Berg, dass du dort sein musst, sondern es geht um das Bild für Gott, weil Gott gesagt hat, ich erwähle mir den Berg Zion und dort werde ich wohnen. Dort soll man mich finden. Und hier haben wir das neue Jerusalem. Das sind wir als Gemeinde. Wir sind eine Stadt, die Gott sich bereitet. Und das siehst du auch an dem Bild der Braut. Paulus sagt es im Epheser, er spricht davon, ja, das Geheimnis ist groß, wie bei Mann und Frau, die werden eins in der Ehe, in der Sexualität. Und so auch Christus und die Gemeinde. Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und hier auch, das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und die Offenbarung spricht dann sogar vom Hochzeitsmahl des Lammes. Also wenn du das alles wirklich so eins zu eins verstehst, dann hast du ein ziemlich skurriles Bild von Ewigkeit. Du hast da irgendwie ein Schaf, das angezogen ist wie ein Bräutigam, was irgendwie halb blutend auf einem Thron sitzt mit jemand anderem zusammen und was dann Hochzeit feiert mit einer Stadt, die aussieht wie eine Braut. Also ich weiß nicht, das macht für mich nicht so viel Sinn. Aber wenn wir uns anschauen, dass das die biblische Bildersprache ist, um das zum Ausdruck zu bringen, das große Geheimnis des Werken Gottes in dieser Welt, dann finde ich, erstrahlen diese Bilder in einem wunderbaren Glanz. Paulus sagt es ja auch, ich möchte, dass ihr bewahrt werdet, dass ich euch Christus als reine Braut ohne Flecken und Runzeln zuführen kann. Was für ein wunderbares Bild zu wissen, Jesus Christus bewirkt es, dass wir, wenn das Alte aufhört und das Neue anfängt, wir als Gemeinde makellos und perfekt sein werden. Was für eine Aussicht zu wissen, dass Gemeinde dann nicht mehr eine Riesenbaustelle ist. Peter hat ja auch in seiner Predigt darauf hingewiesen. Die Schwierigkeiten im Gemeindedienst, die Baustelle, all das, was nicht gut läuft, all die Verletzungen, all das Negative. Und zu wissen, hey, Ewigkeit heißt auch, ich darf die perfekte Gemeinschaft erleben. Ich darf mich an meinem Nächsten freuen, ohne frustriert zu sein, dass der wieder mal so richtig bescheiden gehandelt hat. Und ich denke, meine Güte, der könnte ja mal ein bisschen rücksichtsvoller sein. Warum fragt er mich nicht mal, wie es mir geht? Warum quatscht er die ganze Zeit? Nein, ohne das, ohne zu denken, ja, du hättest doch. Warum machst du nicht? Sollte man nicht? Müsste man? Und warum ist das nicht gut in der Gemeinde? Warum läuft das nicht gut? Warum ist der Gottesdienst so schlecht besucht? Warum kommen die Leute so knapp? Warum engagieren sie sich so wenig? Warum kommen sie nicht zur Gebetsstunde? Nein, sondern plötzlich können wir einfach nur aneinander Freude haben und sagen, hey, du bist so wunderschön, wie Jesus dich verherrlicht hat. Und der andere sagt, ja, ist es nicht toll, was Christus mit mir gemacht hat? Oh, und hast du dich mal angeguckt, wie wunderbar du gemacht bist? Hey, Jesus hat dir so viel geschenkt, seine Heiligkeit strahlt durch dich. Und dann können wir uns in die Arme fallen und uns freuen aneinander und vor Freude weinen und sagen, was haben wir für einen tollen Heiland, der all das bewirkt hat, der uns seine Schönheit anzieht, dass wir hier stehen können als das himmlische Jerusalem, ohne Flecken, ohne Makel, unvergänglich. Ist das nicht wunderschön? Das ist das, was uns dieser Text vor Augen stellt. Und dieses Werk, das ist das Werk Gottes. Nicht wir müssen uns anstrengen, damit wir in den Himmel kommen und dann gute Steine sind. Jesus sagt nirgendwo, arbeite an dir, damit du Teil im Himmel wirst, weil sonst wird dann halt ausgesiebt. Ne? So an der Eingangspforte, ja, du bist nicht makellos, tut mir leid, du hast keinen Platz im neuen Jerusalem. Nächster, ja, du leider auch nicht. Nächster, dann ist das neue Jerusalem ziemlich leer. Dann gibt es kein neues Jerusalem. Aber die Johannes beschreibt es hier, sie kommt aus dem Himmel. Also sie kommt von Gott selber. Gottes Werk ist es. Gott selber bereitet uns für die Ewigkeit zu. Es ist Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für unsere Schuld gestorben ist, der heilig gelebt hat. Seine Heiligkeit macht uns heilig. Und das ist das Schöne, weil im neuen Jerusalem nichts anderes mehr existiert. Alles andere ist abgewaschen. Wir sind komplett rein durch das Blut Jesu Christi. Das, was wir hier und jetzt schon bekennen, wird dort Wirklichkeit werden. Dann werden wir das sehen, was wir jetzt glauben. Paulus sagt es so schön, er sagt, jetzt wandeln wir im Glauben. Wir vertrauen darauf, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass das, was sie sagt, wahr ist. Wir hoffen auf die Veränderung. Und dann werden wir es sehen, weil die Veränderung kommt für alle sichtbar, auch für uns selber. Vom Himmel kommt diese Stadt. Es ist das Werk des allmächtigen Gottes durch seinen Geist. Er schmückt uns. Und das Beste ist dann noch, wenn ihr dann schaut im nächsten Vers, im Vers 3, die laute Stimme, also als ob das nicht schon reichen würde. Weißt du, eine geschmückte Braut, wunderschön, eine wunderschöne Stadt, die wird dann ab Vers 9 dann noch beschrieben mit den Fundamenten der Apostel, auf denen sie gebaut ist und so weiter. Also mega schöne Bilder, da wird sie mit den kostbarsten Edelsteinen und Gold verglichen. Und dann, als ob das nicht reicht, setzt Johannes noch einen drauf, beziehungsweise Jesus. Johannes sieht es ja nur, er ist ja sozusagen nur das Medium. Und er sagt, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Diese Stadt, diese Braut, die Gemeinde Jesu, die dort von Jesus zubereitet, aus dem Himmel herabkommt in die Neuschöpfung, ist außerdem Wohnstätte Gottes. Ist das nicht gigantisch? Wohnstätte des allmächtigen Gottes. Es heißt hier, Gott selbst wird unter ihnen zelten. Das ist eine Parallelität zum Alten Testament. Gott hat sich ein Volk auserwählt und hat gesagt, ich will in deiner Mitte sein. Und als sichtbares Zeichen gab es die Stiftshütte. Und das war im Zentrum. Die Israeliten lagerten um die Stiftshütte nach einem festen Ordnungsplan, wer wo zu siedeln hatte. Und die Stiftshütte, das war das Zelt der Begegnung. Dort war Gott präsent, dort hat Gott gewohnt. Und später dann in Jerusalem, dass er sagt, das ist der Platz, wo ich wohne. Hier findest du mich. Hier bin ich immer für dich ansprechbar. Immer kannst du mich dort erreichen und meine Gegenwart ist dort präsent. Und jetzt sind wir plötzlich der Tempel. Die Gemeinde, Christus wohnt in der Gemeinde. Er wohnt im neuen Jerusalem. Es heißt dann in weiteren Versen, da gibt es keinen Tempel mehr. Ja, braucht man nicht, weil er lebt ja in uns. In der Gemeinde lebt er. Und er hat uns als Zelt auserwählt für seine krasse, heilige und wunderschöne Gegenwart. Und das dürfen wir dort in Fülle erleben, liebe Freunde. Ist das nicht gigantisch? Dass wir erleben dürfen, dass Gott in uns wohnt. Das ist übrigens auch noch eine Parallele zu Johannes 1. Da spricht Gott auch davon. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier in Offenbarung 21 erfüllt sich die Verheißung Jesu, der uns verspricht, wir werden Gott gleich sein. Weil so wie Gott in seiner Fülle in Christus Fleisch geworden und gezeltet ist, zeltet er hier in der Gemeinde. Die Gemeinde ist also vollständig in Christus aufgenommen. Wir sind Gott gleich. Unglaublich. Und da erfüllt sich auch die falsche Versprechung der Schlange im 1. Mose 3. Die hat die Menschen verführt, Gott ungehorsam zu sein mit dem Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Ja, und wie sollte dieses Versprechen eingelöst werden? Ja, indem man sich gegen Gott auflehnt, indem man sagt, ich bin jetzt Gott. Ich werde zu Gott, indem ich Gott unter mich ordne. Und hier passiert genau das Gegenteil. Hier werden wir zu Gott, weil Gott in uns hineinkommt, in seiner Fülle, weil er uns Gott gleich macht. Nicht ich ordne ihn mir unter, sondern er ordnet sich mir unter in Jesus Christus. Er wird mein Diener und er erlöst mich. Und dadurch werde ich hineingenommen in die göttliche Herrlichkeit. Was für ein Geschenk und Privileg. Unglaublich, dass Gott sich uns aussucht, um darin zu zelten und dass wir ihm gleich sein werden und ihn schauen dürfen. Und dann heißt es, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Auch hier wieder eine Parallele zum Bundesvolk im Alten Testament. Da heißt es nämlich zwischendurch, ich kann eure Sündhaftigkeit nicht mehr ertragen. Ich werde nicht weiter mit euch gehen, weil wenn ich mit euch gehe, muss ich euch vernichten. Und hier heißt es plötzlich, jetzt geht es, er wird ihr Gott sein. Sie werden seine Völker sein, er muss sich nicht mehr zurückziehen. Warum? Weil wir in Jesus Christus heilig sind, weil uns die Sünden vergeben wurden durch das, was er getan hat, durch sein Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung, weil er unseren Dreck, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und plötzlich haben wir einen Gott. Und das ist nicht irgendein Gott, der fern ist. Es ist nicht wie sonst in Religion, dass der Tempel immer nur so wie ein Tor in eine andere Welt ist. Aber ich weiß nie, ob sie offen oder geschlossen ist. Nein, es ist ihr Gott. Johannes betont es nochmal in diesem Vers. Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Er wird unser Gott sein. Er hat sich uns ganz hingegeben. Er schenkt sich uns in seiner Fülle. Und was macht das? Was passiert, wenn sich Gott uns schenkt? Wenn die Fülle der Gegenwart Gottes die Gemeinde erfüllt, was passiert dann? Dann vergeht alles vor seiner Heiligkeit. Dann vergeht alles Schlechte, weil kein Raum ist. In Gott ist das Gute. Wir haben es gesungen, er ist der Vater des Lichts. Und das Gute kommt von ihm. Er ist die Fülle der Schönheit und des Guten. Und wenn diese Fülle zu uns kommt, dann spült es alles Schlechte weg. Und genau das lesen wir in den weitergehenden Versen. Da heißt es nämlich, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Liebe Freunde, wie gewaltig ist das Wort Gottes. Es ist nicht mal in der Lage, die Schönheit Gottes in Worte zu fassen, sondern es kann es nur negativ ausdrücken, indem es sagt, was nicht mehr sein wird. Und es bezeichnet genau das, was unser Leben bedrückt und was seit dem Sündenfall als Fluch auf der Menschheit liegt. Tränende Augen, wie oft ist unser Leben gezeichnet davon, dass wir weinen, weil wir verletzt werden, sei es körperlich, sei es seelisch, dass wir enttäuscht werden, weil Liebe zerbricht, weil Menschen uns enttäuschen, weil wir uns enttäuschen, weil die Umstände nicht so sind, wie wir das möchten, weil Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen müssen. Und dann weinen wir. Und Paul Gerhardt hat es so schön in seinem Lied formuliert, er sagt, kein Zärlein ist zu klein, also Zärlein, ein alter Ausdruck für Träne. Gott zählt und legt es bei. Jesus Christus zählt und sieht jede deiner Tränen. Und er bewahrt sie auf. Warum? Nicht, um sie dir vorzuhalten, sondern für diesen Tag, der hier beschrieben ist. Für den Tag, wenn er uns verherrlicht. Und dann wird er kommen mit dem ganzen Topf deiner Tränen oder mit deinem Riesenbecken deiner Tränen oder wie auch immer. Und er wird jede einzelne abwischen. und er wird dir Trost geben. Er wird das Leid beenden. Er wird dir den Schmerz nehmen, der dein Leben prägt. Die Gebrechlichkeit in diesem Leben, wenn du eingeschränkt bist, wenn dein Körper nicht mehr mag, wenn du auch im Alter stehst und siehst, wie deine körperliche Kraft schwindet, wie jeder Tag zur Qual wird. All das sieht der Auferstandene. Und er nimmt sich Zeit, weil er hat eine Ewigkeit Zeit für jeden von uns. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass der Schatten des Todes, wir können uns eine Welt ohne Schatten des Todes gar nicht vorstellen. Wie krass muss das sein, wenn es keine Vergänglichkeit mehr gibt? Wenn niemand mehr zu Grabe getragen wird? Wenn wir ewig leben? Wenn wir immer die Fülle des Lebens haben? Wenn keine Krankheiten mehr da sind? Wenn alle Verluste gestillt sind? Wenn alle großen schwarzen Löcher, die die Freude in unserem Leben aufsaugen, verstopft werden? Was muss das für ein bewegender Moment sein? Und Gott macht es persönlich. Der schickt nicht irgendeinen Engel, nein, das ist Chefsache. Er selber, weil jeder von uns ihm wichtig ist, jeder Einzelne. Es gibt niemand, der ihm egal ist. Und auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben oder wenn du an einer Position stehst und denkst, Gott hat mich vergessen, dann lass dir die Wahrheit von Gottes Wort zusprechen, er hat dich nicht vergessen. Er sieht das alles, er sammelt das alles, er führt Buch darüber und er wird dich trösten. Es kommt der Tag und das ist kein billiger Trost. Das ist nicht, wie Karl Marx gesagt hat, Opium fürs Volk, eine Betäubung über die Schmerzen dieser Welt. Nein, sondern es ist die einzige Hoffnung, die es gibt. Und es ist eine echte Hoffnung, weil Jesus Christus selber dafür der Garant ist. Er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist Mensch geworden. Er war auf dieser Erde. Er war zum Anfassen da. Er ist für uns gestorben. Und er ist wieder lebendig geworden. Und das ist das historisch bestbezeugte Ereignis, was wir haben in der antiken Welt. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist es keine leere Hoffnung, keine Vertröstung, ja, später wird alles besser. Nein. Christus ist das Beste und den haben wir jetzt schon. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wie oft sehen wir uns nach Neuanfang in unserem Leben? Und wie viel erleben wir hier auch an Schmerz und Zerbruch, der nicht geheilt werden kann? Nicht nur durch Krankheit, nicht nur durch Tod, sondern wie viel Beziehungen zum Beispiel zerbrechen und man bemüht sich darum, aber es ist nie wieder so wie vorher. Die Verletzungen sind zu tief, vielleicht kann man sich vergeben. Und man kann sich wieder begegnen, aber es ist nie mehr so wie vorher. Das Vertrauen ist weg und man kann nicht wieder in die Vergangenheit zurück. Es ist nicht mehr so wie damals. Und dann hier die Aussage zu haben, ich mache alles neu. Plötzlich ist alles wieder neu, plötzlich wird alles wieder hergestellt. Plötzlich ist das, was wir nicht können, was uns die Hände bindet und wo wir die Hände ringen und daran verzweifeln, nämlich an der Zeit und an der Unmöglichkeit, etwas wieder gut zu machen oder etwas anders zu machen. Plötzlich wird es neu, weil es der allmächtige Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der hat es in die Hände genommen. Und dann ist es möglich, Vergangenheit ungeschehen zu machen. Und Gegenwart und Zukunft zu gestalten, weil es sie ja gar nicht mehr gibt. Es gibt nur noch Ewigkeit. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Er ist das Wasser des Lebens, der Anfänger und Vollender. Er ist es, Jesus Christus. Er hat dich und mich ins Dasein gerufen und er wird uns auch wieder abberufen. Und er ist es, der all dieses Schöne wirkt. Ohne Jesus Christus gibt es das nicht. Es gibt nicht verschiedene Wege zu Gott. Hauptsache, du bist irgendwie religiös oder Hauptsache, du gehst in die Kirche oder gehst in den Tempel, du meditierst oder was auch immer, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, du bist irgendwie so ein bisschen spirituell unterwegs. Nein, Jesus Christus ist der Einzige, der das garantiert, der das schenkt, der das wirkt. Ohne ihn läuft nichts. Er ist das Zentrum unseres Glaubens und er ist die einzige Hoffnung dieser Welt. Jesus Christus, A und O, Anfang und Ende. Aber jetzt kommt der große Haken. Es heißt nämlich, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wenn wir uns über das ewige Leben Gedanken machen müssen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen über den ewigen Tod und über das, was hier steht. Der wird all das erben, der überwindet. Tja, Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, dann fällt all das, was ich so schön aufgebaut habe, wie so ein Luftsack, wo ich ein Loch reinmache, in sich zusammen. Weil ich kann doch nicht überwinden. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß doch gar nicht, ob ich überwinden kann. Vielleicht geht es momentan ganz gut. Ich sage, ja, also momentan, also hoffentlich sterbe ich bald, weil jetzt habe ich den Eindruck, es läuft ganz gut. Aber wenn der Druck groß wird, wenn mein Glaube zerbricht, wenn vielleicht auch der gesellschaftliche Druck größer wird, so wie die Offenbarung, die ja auch davon spricht, von den Märtyrern, die Zeugnis ablegen mit ihrem Blut für Jesus Christus, die überwinden. Ich sage, das kann ich doch gar nicht garantieren. Ich weiß doch nicht, was morgen sein wird. Ich habe doch keine Ahnung, ob ich morgen noch Kraft und Glauben habe. Und auch die Liste, die er aufzählt, die Feiglinge. Oh ja, wunderbar. Also ich weiß nicht, ob ihr so mega die Supermänner seid, gerade wenn es um den Glauben und das Bekennen geht. Wenn es um Jesus Christus geht, werden wir denn nicht mega schnell zu Feiglingen? Ja, ich sage lieber nicht, dass ich Christ bin. Naja, also vielleicht wäre es schon gut. Ich soll ja eigentlich die gute Botschaft immer und überall zur Zeit und zur Unzeit, wie es Paulus sagt, bezeugen. Aber wenn es gut kommt, bezeuge ich sie vielleicht zur Zeit, wenn es mir richtig erscheint und es mir gut geht und ich vielleicht nichts zu befürchten habe. Aber wie viel Menschenfurcht haben wir? Wie große Feiglinge sind wir? Und er sagt, ja, aber die Feiglinge, die werden das nicht erben. Auch nicht die mit Gräuel befleckten. Was heißt das? Ja, dann brauchst du nur mal die 10 Gebote an dich anlegen. Wenn dir das nicht reicht und du sagst, ja, passt, ich bin kein Gräuelbefleckter, dann nimm die Bergpredigt dazu. Wo Jesus sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Und wenn du deinen Bruder, deine Schwester, deinen Nächsten im Herzen als Dummkopf bezeichnest, dann bist du des Mordes schuldig. Dann hast du ihn innerlich getötet, du hast ihm die Würde abgesprochen, die er hat, weil er ein Ebenbild Gottes ist. Da muss ich sagen, aber Herr Jesus, dann werde ich niemals in dieser Schönheit sein. Ich habe überhaupt gar keine Chance, jemals dorthin zu kommen. Und jetzt die wunderbar gute Botschaft des Ganzen. Jesus Christus spricht, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürsten den geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und dann die Frage, wer überwindet? Ja, Jesus Christus überwindet. Er hat alles überwunden. Er hat sogar den Tod überwunden. Er hat unsere Sünde weggenommen. Er hat unser Fehlverhalten überwunden. Unsere Feigheit, unsere Unzucht, unsere Lügen, unsere falschen Identitäten, die wir haben. Unseren furchtbaren Umgang mit unserem Nächsten. Er ist der Überwinder, nicht ich. Er ist das A und das O. Er gibt uns umsonst. Er steht dort und ruft, wen da dürstet, der komme zu mir. Er ist das lebendige Lebenswasser. Und das ist die gute Botschaft, die wir hier finden, das Evangelium. Du kannst nicht. Du bist schuldig vor Gott. Du liegst im Staub. Aber du hast einen Heiland, der für dich gestorben ist, der alles vollbracht hat, der dich einlädt, der sagt, ich will dir geben, der uns Überfluss gibt und der uns genau diese Perspektive schenkt. Ich gebe dir ein Erbteil. Ich meine, wer von uns tut etwas dafür, etwas zu erben? Nichts, das kommt auf uns. Wir beerben jemanden, das ist ein passiver Vorgang. Genau Jesus Christus beschenkt uns, er macht uns zu erben, er sorgt dafür, dass wir Gott beerben dürfen. Und wenn dich das ins Herz trifft, dann lade ich dich ein, darüber nachzudenken. Nach der Predigt haben wir einen Moment der Stille, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo stehst du? Dir den Himmel vor Augen zu stellen, dir die Frage zu stellen, ist das erstrebenswert? Möchte ich Teil der goldenen Stadt sein? Möchte ich erleben, dass der Herr Jesus Christus mir alles schenkt? Möchte ich eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht? Und wenn du dann bewusst machst, aber ich kann diese Hoffnung nicht erlangen, dann in deinem Herzen vor Gott zu kommen, vors Kreuz und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich kann das nicht. Ich bin nicht würdig, ich gehöre nicht in die himmlische Stadt, in die Herrlichkeit. Aber du hast mir deine Herrlichkeit angeboten. Du hast alles für mich getan. Bitte erbarm dich mein. Das ist ganz simpel, was Jesus von uns, nein, nicht mal von uns fordert, sondern was das Natürlichste ist angesichts dieser Situation, dass ich sage, Herr, wenn du alles tust und ich nichts tun kann, dann erbarm dich über mich, dann beschenk du mich. Ich bin darauf angewiesen. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du das dem Herrn Jesus hinlegst, dass du sagst, Herr, ich brauche dich, beschenke mich mit diesem Leben, beschenke mich mit der Veränderungskraft, weil wisst ihr, jetzt muss ich noch ein, die Zeit ist fortgeschritten, ich danke euch für eure Geduld bis dahin, aber eben die Ewigkeit ist so toll, das bewegt mich, da kann ich nicht kürzer machen. Das, was wir hier lesen, was uns vor Augen gemalt wird, das ist die Fülle. Darauf steuern wir zu. Das ist etwas, was kommt. Aber es ist etwas, was ausstrahlt in diese Zeit. Es ist etwas, was wir hier schon als Vorgeschmack haben können. Das ist sozusagen das Hauptgericht. Aber Jesus gibt uns durch seinen Heiligen Geist im Hier und Jetzt schon einen wunderbaren Apero. So kleine Häppchen von jeder Speise, die dann da kommen wird. Und das können wir hier und jetzt erleben. Gemeinde ist hier und jetzt schon ein Ort, wo die Herrlichkeit Christi aufleuchtet, durch alle Zerbrochenheit hindurch. Gemeinde ist jetzt schon ein Ort durch den Heiligen Geist, wo Tränen getrocknet werden, wo Trost zugesprochen wird, wo die Gemeinschaft trägt. Gemeinde ist jetzt schon ein Ort, wo wir erfahren dürfen, was es heißt, makellos zu sein. Zu wissen, ich bin in Christus schon makellos. Ich habe alles in ihm geschenkt bekommen. Und das ist die Wahrheit, egal, wenn der Blick in den Spiegel oder das Wort des Nächsten etwas anderes sagt. Da können wir uns auf die Wahrheit der Heiligen Schrift zurückziehen und sagen, nein, ich bin Erbe. Ich bin in das Bild Gottes verwandelt durch Jesus Christus. Ich bin in ihm und er ist der lebendige Gott. Nichts kann mich von ihm trennen, weil er mich festhält. Niemand kann das zerstören, was er zusagt. Und deswegen strahlt die Herrlichkeit schon hier und heute auf. Und deswegen ist es eben auch kein Opium fürs Volk, kein leerer Trost, sondern es ist ein Trost, der hier und jetzt wirksam wird. Dass wir in all dem Kummer und Leid wissen, ich weiß mich an meines Jesu Hand. Er hält mich, er trägt mich. Und egal, wie ich mich sehe oder andere, das spielt keine Rolle. Die Wahrheit ist, was Jesus über mich sagt. Und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Nicht, weil ich toll bin, aber weil Jesus toll ist. Nicht, weil ich Kraft habe, sondern weil ich einen Heiland habe, der kraftvoll ist. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, von der die Bibel spricht. Lasst uns das vor Augen haben. Die Schönheit, die kommt und die Schönheit, die jetzt schon von dem Kommenden hier aufleuchtet, im Miteinander, in der Gemeinschaft, im Gebet. Jesus Christus, der Auferstandene, ist heute Morgen hier. Der ist unter uns. Der sitzt in unseren müden Bankreihen. Der ist in unserer Kraftlosigkeit da, um uns Überwindungskraft zu schenken, weil er hat alles überwunden. Hier und heute fängt die Ewigkeit an. In der Gemeinde Gottes, die Christus erlöst hat. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir in die Woche gehen, zu wissen, ich bin nicht allein. Herr Gott nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Herr Jesus Christus geht mit mir in den Alltag. Der geht mit mir in die Konflikte, wo ich meinen Chef am liebsten erwürgen würde. Der geht mit mir in die Familienkonflikte, wenn es so richtig kracht zwischen Eltern und Kindern, der geht mit mir in die Enttäuschung über zerbrochene Liebesbeziehung. Der ist dabei und seine Herrlichkeit leuchtet auf. Ich kann mich an ihn wenden. Er will mich beschenken. Er will mir jetzt schon ein Appetithäppchen geben, wenn ich nicht mehr weiter weiß und kann. Dann sagt er, hier, komm, ich habe da eine kleine Platte für dich vorbereitet. Koste mal durch. Schau ins Wort Gottes, was ich dir alles schenken werde. Schmecke und seh, wie freundlich ich bin. All das und noch viel mehr kommt. Und er schenkt uns solche kleinen Appetithäppchen jeden Tag neu. Wenn du durch die schöne Herbstlandschaft gehst, dann ist es ein Appetithäppchen auf den Himmel. Weil er sagt, weißt du, so schön habe ich diese Welt geschaffen, aber das ist nur ein Schatten. Wie wunderbar und noch viel gigantischer muss das Original sein. Wenn du ein gutes Essen genießt, dann denke an deinen Schöpfer, der dir diese Gabe gibt. Freu dich daran, lass dein Herz fröhlich sein, sagen, Herr, das Essen ist so gut, der Wein ist der Hammer. Und das ist nur ein billiger Abklatsch von dem, was ich in deiner Herrlichkeit erleben werde. Wie wunderbar muss das sein. Wenn du Freude hast an den Menschen in deiner Umgebung, wenn Leute dir Wertschätzung entgegenbringen, dir Liebe zeigen, dann genieße das und sage, wie wunderbar muss es erst im Himmel sein, wenn das niemals aufhört, ohne Angst vor Verletzung, ohne Vergänglichkeit. Herr, wie wunderbar und groß bist du, dass du mir an diesem schönen Anteil gibst. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich wünsche uns von Herzen, dass der Heilige Geist das nachhallen lässt, dass die Ewigkeitsperspektive unser Leben prägt und verändert, dass wir bewegt werden hin zur Ewigkeit, dass wir offene Augen bekommen für die Appetithäppchen, die Gott uns immer wieder in den Weg legt und dass wir anderen mit Freude davon erzählen und sagen, weißt du was, ich habe keine Angst vor dem, was nach dem Tod kommt, weil ich gehe nach Hause. Ich habe keine Angst. Weißt du warum? Dann könnt ihr Offenbarung 21 aufschlagen und vorlesen und dann fragen, willst du das nicht erleben? Sehnst du dich nicht danach an den Ort, wo alle Tränen abgewischt werden? Wo es kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei gibt? Wie, du willst da nicht hin? Ja gut, okay. Dann ist dir nicht mehr zu helfen. Aber ich würde sagen, dort packen wir die Leute, weil das ist die Sehnsucht dieser Welt, auf der der Schatten des Todes liegt. Wir sehnen uns nach Offenbarung 21. Der einzige Weg dahin ist Jesus Christus, der Auferstandene, der Lebendige, der Heiland von uns als Gemeinde und der Heiland dieser Welt. Ich bete und anschließend wollen wir einen Moment der Stille haben, in dem wir uns das vergegenwärtigen können, vor unseren Gott zu kommen und auch im Herzen Buße zu tun. Ich werde dann auch in Vorbereitung auf das Abendmahl die Frage stellen, wenn dir Schuld bewusst ist, ob du sie vergeben haben möchtest und dir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Und dann wollen wir zum Abendmahlstisch gehen, im Bewusstsein, dass Jesus selber sagt, ja gut, das sage ich nachher, nicht so viel aufs Mal. Das war jetzt lang genug. Also wir haben einen Moment der Stille und dann leite ich über zum Abendmahl. Allmächtiger Gott und Vater, es ist so wunderbar, dein Wort zu haben und so wunderbar, welche Perspektiven du uns eröffnest über unseren kleinen Horizont hinaus. Danke für die Schönheit der Ewigkeit. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir wissen dürfen, du bist die Fülle von allem, die Fülle von Geschmack, die Fülle von Gefühl, die Fülle von Wohlsein und Gesundheit. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns den Weg gebahnt hast in diese Herrlichkeit, dass das unser Ziel ist. Danke, dass du unsere Herzen kennst und ich bitte dich, dass du uns jetzt prüfst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns offenbar machst, wo wir Feiglinge und Ungläubige sind, Unzüchtige und Götzendiener und Lügner, dass du uns überführst und dass du uns zu deinem Kreuz führst, dass wir da niederfallen können, um unsere Schuld bei dir abzugeben und ausrufen können, Herr, erbarm dich meiner. Amen. Du, Herr, wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und so möchte ich dich fragen, wenn du dich im Angesicht Gottes geprüft hast, Möchtest du die Vergebung deiner Sünden? Dann sprich einfach leise in deinem Herzen ein Ja dazu. Und dann sei dir gewiss, der Herr Jesus Christus spricht, ich mache alles neu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie es Paulus uns zuspricht, der Herr wird mich und dich auch von jedem boshaften Werk erlösen und uns in sein himmlisches Reich retten. Dir sind deine Sünden vergeben. Ihm, Jesus Christus, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir möchten Abendmahl feiern, ganz bewusst auch noch in dem Hinblick auf die Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was Jesus sagt, aber er sagt zum Beispiel in Lukas 22, ab Vers 15, als er das Abendmahl vorbereitet und einsetzt, sagt er: Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, dann ist es ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Jesus sagt, ich werde es nicht mehr nehmen, bis das Reich Gottes in Fülle kommt. Bis wir Offenbarung 21 erleben, bis Himmel und Erde aufhören. Dann wird Jesus mit uns Abendmahl feiern, weil das ein Freudenfest ist. Es ist das Fest der Befreiung. Passa, der Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit. Mit der Perspektive, in ein gelobtes, in ein wunderbares Land zu gehen, dem Milch und Honig fließen. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann wollen wir das in dieser Perspektive tun. Dass du nicht tief gedrückt von deiner Schuld kommen musst, sondern fröhlich kannst du kommen, um zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Gott ist. Er begegnet dir in Brot und Wein. Und er spricht dir zu: Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt und darüber hinaus. Ich bin die Fülle. Und wenn du den Saft trinkst und das Brot isst, dann erinnere dich daran. Ich komme wieder. Ich komme bald. Ich komme in Fülle. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack, ein Appetithäppchen auf die Fülle, die auf dich wartet. Und der Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und in gleicher Weise nahm er den Kelch nach dem Mahl, segnete ihn und sprach: Nehmt den Kelch des neuen Bundes in meinem Blut und trinkt alle daraus. Das Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Schuld. Ihr seid herzlich eingeladen, an den Tisch des Herrn zu kommen. Also kommt, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen.